Wir wollen heute auf ein Wort hören aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 14, die Verse 22 bis 23, eine Überlieferung, die uns eigentlich jedem bekannt sein sollte. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Zweifellos berichten hier die Verse von einem ganz außergewöhnlichen Ereignis, dass zwei Menschen auf dem Wasser gehen können. Widerspricht sowohl der alltäglichen Erfahrung von uns als auch den uns bekannten Naturgesetzen. Jeder von uns, der schwimmen kann, weiß nur zu gut, Wasser hat keine Balken. Man muss eine Menge an Muskelkraft investieren, um sich über Wasser zu halten und nicht unterzugehen. Aber auf dem Wasser für uns zu gehen, ist unmöglich. Die historisch-kritische Auslegung, wie sie heute in den theologischen Hochschulen üblich ist und wie sie auch in vielen Kirchen und Gemeinden gepredigt wird, schließt aus der Tatsache, dass man nicht auf dem Wasser gehen kann, dass sich diese Verse so nicht zugetragen haben können. Man hält hier, was die Bibel uns berichtet, für Unsinn und ein Mythos. Dann spricht man von einer Lebenserfahrung, die jeder Mensch machen könnte. Das Geschehen auf dem Wasser sei nicht wörtlich zu verstehen, sondern sei ein Bild dafür, dass man mit Jesus in der Kraft des Glaubens auch in widrigen und gefährlichen Situationen aufrecht gehen könne. Im ersten Moment erscheint das ja eine gute Nachricht für den natürlichen Menschen zu sein, weil sie ein Erlebnis mit Gott anbietet. Wenn er dann aber in einer Situation gerät, in der die eigene Existenz bedroht wird oder einem etwas Wertvolles genommen wird, etwa indem man ernstlich erkrankt oder einen lieben Menschen verliert, die Ehe scheitert, dann steht der natürliche Mensch vor der Frage, was nach dieser Geschichte das richtige Handeln ist und woher man die Kraft zum richtigen Handeln nimmt. Und vor allem, wenn diese Kraft nicht da ist, was kann man dann machen? Wenn man also hier diese Geschichte als eine wortwörtliche wahre Begebenheit ablehnt, dann stellt sich einem schnell die Frage: Stimmen denn alle anderen Berichte in der Bibel, die Unvorstellbares berichten? Und schon zweifelt man an vielen Überlieferungen aus der Schrift. Es geht dann so weit, dass man den Kreuzestod unseres Herrn und seine Auferstehung ebenso als Mythos abtut. Das ganze Evangelium wäre ja dann wirkungslos. Denn wenn dem einen nicht glaubt, wie will man es bei dem anderen können? Doch wollen wir uns davon nicht beirren lassen, für uns ist die Bibel Gottes Wort vom Anfang bis zum Ende. Wir halten uns an den biblischen Bericht, der uns überliefert worden ist. Und danach sind Jesus und Petrus offensichtlich wirklich auf dem Wasser des Sees Genezareth gegangen. Und das konnten alle Beteiligten mit ihren Augen sehen. Und Petrus konnte es sogar am eigenen Leib erfahren. Die Geschichte bietet uns eine Wahrheit, die unabhängig von unserem Erleben ist. Denn sie ist wahr. Doch, was sollen wir daraus lernen? Und so spreche ich davon, von den Ereignissen auf dem See und der Offenbarung Jesu. Dann wollen wir uns betrachten, Petrus und sein Verhalten. Und im letzten Teil die Gottheit Jesu und den Glauben uns anschauen. Wir erinnern uns, den stürmischen Ereignis vorausgegangen war die Speisung der 5000. Nach diesem zweifellos ebenso wundersamen Geschehen nötigte oder befahl Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen, um auf das jenseitige Ufer des Sees Genezareth vorauszufahren, weil noch die ganze Volksmenge bei ihm war, die vorher gespeist wurden. Mit dem Wegschicken der Jünger bezweckte unser Herr dreierlei. Zum einen entfernte er sie dadurch von dieser riesigen Menge. Zum zweiten gab er ihnen Gelegenheit, über das, was soeben durch sie geschehen war, die Speisung der 5000, nachzudenken. Und drittens tat er dies um der Offenbarung willen, die er ihnen dann in den folgenden Stunden zukommen lassen wollte. Nachdem er dann das Volk hatte gehen lassen, lesen wir, stieg er alleine auf einem Berg, um dort zu beten. Das tat er öfters, wie es auch in Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 15 heißt, als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Wir sehen also, auch unser Herr brauchte da seine stillen Zeiten, um mit dem Vater im Himmel allein zu sein. Um kurz die Lage des Sees Genezareth zu beschreiben, er liegt mehr als 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Und nördlich davon erhebt sich der Berg Hermon auf ca. 2800 Meter. Und von Mai bis Oktober fallen häufig starke Winde durch ihre engen Schluchten in diese Senke und dadurch können ganz plötzlich gewaltige Stürme auf dem See entstehen. Und so, wie wir es hier in den Versen hören, zog dann auch über den See ein Sturm auf, der die Jünger im Boot in Gefahr brachte. Es wird uns nur kurz berichtet in Vers 24, das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Und wie wir uns vorstellen können, ist Seenot bekanntlich auch lebensbedrohlich. Wir können uns vorstellen, wie die Jünger, die ja zum Teil auch erfahrene Fischer waren und mit den Tücken des Sees vertraut waren, mit letzter Kraft ruderten und versuchten, ihr Boot vor dem Kentern zu bewahren, um ihr Leben zu retten. Und dann hören wir, als sie dann in der vierten Nachtwache gegen Morgen, das heißt also zwischen 3 und 6 Uhr in der Früh, mitten in ihrem Kampf ums Überleben, auch noch eine Gestalt auf dem See wahrnahmen, empfanden sie dies als eine neue Bedrohung. Sie meinten, sie sehen ein Gespenst. Im Grundtext steht das Wort Phantasma, wo sich auch Fantasie zum Beispiel von ableitet. Und was sie sahen, brachte sie vollkommen durcheinander. Sowohl die Lebensgefahr durch den stürmischen See, als auch die unberechenbare Erscheinung auf dem Wasser, waren also ausnahmslos für die Jünger Anlass zur Angst. Und dann hören wir, da kam Jesus ihnen entgegen und ging auf dem See zu ihrem Boot. Es handelte sich dabei circa um eine Entfernung von etwa 5 Kilometern, denn dazu heißt es in Johannes 6,19, als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten. Das ist so nach der Umrechnung circa 5 Kilometer. Wir hören dann, dass sie schrien vor Furcht. So berichtet es Matthäus hier, der ja mit im Boot saß. Doch Jesus nahm ihnen die Angst, indem er ihnen das vertraute Wort sagte: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und das war für sie dann die entscheidende Information: Hier ist kein Gespenst, sondern hier ist unser Herr Jesus, unser Meister. Und das bedeutete, wenn er wirklich Gott ist, dann hat er auch die lebensbedrohliche Situation in seiner Hand. Dann gibt es keinen Anlass mehr, Angst zu haben. Und was hier geschah, war eben auch ein Beweis für die Macht Jesu über die Naturelemente und der Schöpfung. Und mehr noch war es eine Lehre für den Glauben der Jünger. Ihre anfängliche Furcht, ein Gespenst zu sehen, legte sich erst, als sie mit Jesus gesprochen haben. Und die Jünger wurden Augenzeugen dieser ganzen gewaltigen Ereignisse und dadurch auch eben bekamen sie die Bestätigung, dass unser Herr Jesus Christus Gott ist. Dies wurde schon bei jener Gelegenheit offenbar, die uns in den Evangelien unter der Überschrift »Die Stillung des Sturmes« berichtet wird. Dort erschien Jesus nicht, indem er auf dem Wasser ging, sondern er war mit im Boot und schlief. Nachdem ihn die Jünger wachgerüttelt hatten, gebot er dem Sturm: Schweig und verstumme. Zwei wichtige Punkte sollten wir uns in dieser Begebenheit merken. Zum einen die Selbstoffenbarung Jesu, denn darin findet die Begebenheit ihren Sinn, dass die Jünger Jesus als Gott erkennen. Und zum Zweiten lehrt der Herr sie so für ihr künftiges Leben in allen kommenden Stürmen der Versuchungen, dass er ihnen nahe ist, auch wenn sie ihn nicht mehr sehen können. Doch er wird ihnen stets eine Hilfe in den großen Nöten sein. Und das gilt auch uns heute. Nach wie vor, auch wie es früher war. Das, denke ich, ist doch eine wunderbare Botschaft für alle, die in Nöten sind, die angefochten sind, die vielleicht krank sind. Wir dürfen auf den Herrn schauen. Weiter lesen wir in Vers 32: Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Hier also die Bestätigung der Selbstoffenbarung unseres Herrn Jesus, dass die Jünger ihn als Gott erkennen. Und eben, woran haben sie es erkannt? Eben an der Macht, die er über die Schöpfung und über deren Gewalten hat, die sie ja bedroht hatten. Daran sieht man auch, es reicht Gott nicht, uns in der Bibel zu sagen, dass Jesus Gott ist, dass er Macht hat, sondern er zeigt es auch in Jesus Werk. Deshalb haben auch wir Anlass, in dieser Begebenheit eine Offenbarung der Gottessohnschaft zu sehen. Wir sollen erkennen, hier ist einer, der Macht hat über die Welt, einer, der nicht den Kräften und Bedingungen der Welt unterworfen ist, sondern einer, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gehört. Dies wurde den Jüngern damals nur vorübergehend sichtbar, denn nachdem Jesus mit Petrus ins Boot gestiegen war, und Strom und Wellen sich gelegt hatten, war Jesus mit seinen Jüngern wieder wie ein Mensch unter Menschen. Und jetzt wollen wir den Blick mal auf Petrus richten, wie er sich in dieser ganzen Situation verhielt. Nun, es ist schwer auszumachen, die Bitte des Apostel Petrus in Vers 29, die er äußerte, da heißt es: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Aber immerhin schlussfolgerte er richtig: Wenn Jesus auf dem Wasser gehen kann, dann kann ich das auch, so er es denn will und mir gebietet. Natürlich stellt sich auch uns die Frage, warum Petrus überhaupt so zum Herrn sprach. War es Begeisterung für Jesus und der Wunsch, ihm nahe zu sein? War es Neugier oder Erlebnishunger? War er vielleicht auch leichtfertig? Oder forderte er gar den Herrn Jesus Christus heraus? Die Bibel berichtet es uns nicht und tadelt ihn deswegen auch nicht. Aber anscheinend traute Petrus es unserem Herrn Jesus zu, dass er auf dessen Geheiß hin ebenfalls in der Lage wäre, auf dem Wasser zu gehen. Und das war richtig. Es war nämlich ein Ausdruck der Erkenntnis Jesu und des Glaubens. Jesus ging auf die Bitte des Petrus ein und forderte ihn auf, zu ihm zu kommen. Und Petrus ließ sich das nicht zweimal sagen und stieg aus dem Boot heraus und ging tatsächlich auf dem Wasser auf unseren Herrn Jesus zu. Soweit vertraute er dem Wort des Herrn. Doch statt auf den Herrn zu sehen, sah er auf einmal den starken Wind und die Wellen. Und seine Erfahrung sagte ihm: Mensch, du kannst doch nicht auf dem Wasser gehen. Da erschrak er. Sein Zutrauen zu Jesu Wort und Jesu Macht schwand. Und was passierte? Er begann zu sinken auf dem Wasser. Und das schneller als er dachte, war die Todesangst wieder da. Darum dann auch der Schrei zum Herrn Jesus in Vers 30: Herr, hilf mir! Und der Herr Jesus hörte auf den Hilfeschrei seines Jüngers und ließ ihn nicht sinken. Aber er tadelte ihn mit der Frage: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Kleinglaube ist ein durch äußere oder durch innere Not erschütterter Glaube und bringt dann noch Zweifel mit sich. Dabei heißt doch Glauben eigentlich Vertrauen und Gehorchen, ohne zu zweifeln. Wer Gottes Gebot und Offenbarung gegenüber seinen Verstand zum Maßstab setzt, wird von seinen zweifelnden Gedanken und Überlegungen hin und her geworfen wie eine Welle von der Macht des Windes, so wie es auch der Apostel Jakobus sagte im Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 6. Kennen wir alle die Stelle. Und Petrus hätte wirklich dem Wort des Herrn Jesus doch vertrauen können, um auf dem Wasser gehen zu können. Doch als sich die Einsicht, dass man auf Wasser nicht gehen kann, die jedem aus Erfahrung bekannt ist, ins Bewusstsein schob bei ihm und er sich auf diese Einsichten einstellte und nicht mehr auf das Wort des Herrn Jesus hörte, begann er zu sinken. Doch der Herr Jesus brachte Paulus wieder zum Boot und beide stiegen ein, und ab dem Moment auch herrschte Ruhe auf dem See. Die Begebenheit hier mit Petrus zeigt die ganze menschliche Wankelmütigkeit des Apostels, der auch wir oft ausgesetzt sind. Man kann sagen, dass dies bei Petrus eine Charakterschwäche war, die sich noch an mehreren anderen Stellen im Neuen Testament auch auffinden lässt. Zunächst schien Petrus von einem grenzenlosen Glauben erfüllt, doch kurz darauf übermannte ihn der Zweifel, ja das Erschrecken über die schier übermächtigen Naturgewalten und Gesetze. Die Tatsache, dass der Herr Jesus Petrus nicht sinken ließ, zeigt, dass er ihn trotz seines Kleinglaubens gnädig ansah. Er wusste ja, dass Petrus wankelmütig war. Er kannte seine Schwäche, aber er rechnete sie ihm nicht zu. Er rettete ihn trotzdem. So wird die Begebenheit mit Petrus zugleich auch zu einer Offenbarung der gnädigen Gesinnung unseres Herrn Jesus Christus gegenüber seinen Jüngern. Und diese Gesinnung hinderte unseren Herrn Jesus nicht, den Kleinglauben eben auch zu tadeln. Aber der Tadel war in dem Fall keine Anklage, sondern er sagte damit aus: Du kannst mir wirklich vertrauen, denn im Vertrauen auf mich kannst du wirklich das Unmögliche tun und auf dem Wasser gehen. Und das ist etwas, was wir uns merken sollten. Vertrauen auf den Herrn in allen möglichen Lebenssituationen. Und das setzt den Glauben voraus. Den Glauben dessen, dass auch der Herr die Macht hat, in diese Dinge oder in diesen Nöten, in denen wir uns befinden, einzugreifen. Petrus konnte daraus lernen, dass er auch in lebensgefährlichen Situationen eben auf den Herrn vertrauen konnte. Denn der Herr Jesus war Gott und er stand über den Dingen der Welt und er ließ eben nicht zu, dass sein kleingläubiger Jünger sinken würde. Und Petrus erfuhr das noch einmal, als er am Vorabend der Passion Jesu vollmundig ankündigte, er werde Jesu nicht verleugnen. Und wenige Stunden später hat er es doch getan, und das gleich dreimal. Auch danach, diesem Geschehen, nahm Jesus seinen gefallenen Jünger wieder an, vergab ihm und nahm ihn wieder gnädig auf in den Kreis seiner Jünger. Wir sehen also, wie groß die Gnade unseres Herrn ist, auch auf die wir uns immer wieder berufen dürfen in allen möglichen Lebensumständen. Und diese Begebenheit war also eine sichtbare Offenbarung der Gottessohnschaft Jesu. Aber sie hat noch eine andere Bedeutung, die wir nicht übersehen dürfen. Sie ist auch für unser Leben in der Nachfolge Jesu von sehr großer Bedeutung. Allerdings dürfen wir aus dieser Geschichte nicht ableiten, dass wir heute Ähnliches erleben dürfen. Die Offenbarung von der Gottheit Jesu geschah damals und sie wiederholt sich nicht, auch heute nicht. Auch nicht in noch so eindrucksvollen Erlebnissen, die wir vielleicht in unserem Glaubensleben erlebt haben oder noch erleben können. Wir sollen aber an den Geschehnissen erkennen, dass Jesus Macht über die Naturgesetze hat und darin ein Indiz sehen dafür, dass unser Herr Jesus über der Schöpfung steht und damit seine Gottheit bestätigt ist. Nun, dass Jesus Gott ist, heißt dann natürlich auch, dass er die Geschehnisse in dieser Welt nach seiner Vorsehung lenkt. Das bedeutet nicht, dass in dieser Welt nichts Böses mehr geschehe. Es bedeutet aber auch nicht, dass es uns besser ginge als den ungläubigen Menschen. Es bedeutet aber, dass nicht ein Schicksal, sondern der in Jesus offenbare Gott die Weltgeschichte nach seinem Rat lenkt. Weil er im Regiment sitzt, geschieht nichts ohne seinen Willen. Er vermag auch das Böse, das seinen Kindern geschieht, für sie zum Besten zu wenden. Das ist eine wunderbare Aussage. Wenn es auch nicht so immer geschieht, wie wir das gerne haben wollen. Und schon gar nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir es gerne haben wollen. So wie die Jünger dann zunächst verstanden, was der Sturm und das vermeintliche Gespenst bedeutete, so hatte doch beides einen Sinn, nämlich den, dass Jesus darin sich als Gott offenbarte. Es mag sein, dass auch wir in den Dingen, die uns widerfahren, oft keinen Sinn erkennen können, auch nicht rückblickend. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass der gnädige Gott in Christus die Dinge nach seinem gnädigen Rat verfügt und uns zum Besten dienen lässt. Und dadurch, dass unser Herr Jesus Gott ist, beinhaltet das auch, dass er in der Lage ist, eine neue Schöpfung zu schaffen. Insbesondere gilt dies für die Auferstehung des Leibes, die Gott uns im Evangelium zusagt. Das führt zu der Einsicht, dass wir uns nicht fürchten müssen, wenn uns der Leib genommen wird. Sei es, dass wir eines natürlichen Todes sterben, oder sei es, dass er uns gewaltsam genommen wird. Gewiss, der Tod bedeutet, dass wir in unserer Existenz wirklich bedroht werden. Und wer nicht an den Herrn Jesus Christus glaubt, hat darum meist Angst vor dem Tod. Er blendet den Gedanken aus an den Tod oder hält krampfhaft an seinem Leben fest. Doch wer ein Gotteskind ist, kann sich auch im Tod auf Jesus, seinen Erlöser, verlassen. Denn Jesus ist ja wirklich Gottes Sohn und wird ihn uns auferwecken, so wie er es uns verheißen hat. Das aber setzt voraus, dass wir ihm glauben. Die Begegnung des Petrus mit Jesus ist der Anlass, auch jetzt hier vom Glauben zu reden. Denn wir haben gehört, dass der Herr Jesus diesen Unglauben getadelt hat, seines Jüngers. Und damit ergibt sich ein Vergleichspunkt zwischen dem Geschehen damals, dem Erleben des Petrus und unserem Verhältnis heute zum Herrn Jesus Christus. Dazu lesen wir in Hebräer Kapitel 11, Vers 6, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Das heißt doch nichts anderes, dass das der einzige richtige Weg zu Gott und seinem heiligen Christus ist im Glauben. Der Weg des Hörens auf sein Wort und des Vertrauens auf seine Zusagen und Verheißungen. Wenn wir darin schwächeln, verunehren wir Gott. Wir trauen ihm nicht zu, eine solche Macht zu, dass er uns vielleicht in gewissen manchen Situationen helfen kann. Und wir gehen auch einen vollkommen falschen Weg, wenn wir aus diesen Erlebnissen ableiten, wir müssten, so wie Jesus Petrus damals aufgefordert habe, zu ihm zu kommen, auf eine solche Aufforderung zu warten. Und erst dann könnten wir glauben. Uns gilt, das zu glauben, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und das betrifft nicht nur die Zusage von der Vergebung der Sünden, sondern auch die Zusage, unser Leben nach seinem Rat zu lenken, zu wissen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen, zu wissen, dass er selbst die Haare auf unserem Kopf gezählt hat, zu wissen, dass wir mehr sind als Sperlinge auf den Dächern und dass er uns daher das Leben erhält, Nahrung, Kleidung und ein Dach über den Kopf gibt, sodass wir alle sündige Sorge um unsere Existenz getrost loslassen können. Und selbst wenn man uns angesichts unverständlicher Wegführung oder Schicksale der Kleinglaube mal übermannen sollte oder wir in Anfechtungen geraten, mögen wir in all unserer Verzagtheit um Hilfe anrufen, den Herrn Jesus Christus, und er wird uns nicht sinken lassen. Schon die Bitte alleine ist ja schon ein Ausdruck des Glaubens. Und der Herr Jesus wird es hören und zu seiner Zeit erhören und handeln. Wir stehen oft in der Gefahr, nur das zu glauben, was wir sehen, was wir mit den Augen wahrnehmen oder was uns vielleicht auch nahestehende Menschen berichtet haben. Und wir nehmen Gottes Wort nur an, wenn es auch uns irgendwie unter die Haut geht, wenn wir uns dabei gut fühlen oder wenn wir irgendetwas Besonderes damit erlebt haben. So soll es nicht sein. Denn wir klagen ja auch Gott an, wenn es uns nicht so geht, wie wir es gerne hätten. Warum nehmen wir Gott nicht einfach beim Wort, auch wenn wir nicht sehen, fühlen oder erleben? Wir sind wie Petrus vom Sichtbaren bestimmt, die Gefahr besteht immer wieder, und geraten prompt dann auch in Zweifel, Ungewissenheit oder gar auch in einer Verzagtheit. Warum geben wir uns nicht damit zufrieden, dass er etwas zugesagt hat und vertrauen darauf, dass er die Macht hat, es auch zu halten, auch wenn wir erst einmal nichts sehen oder erleben? Und nun etwas sehr Wichtiges: Der Glaube erfährt Gottes Kraft. Sie vermählt sich mit ihm. Darum ist der Glaube der Sieg, der die Welt überwindet. Er verschafft nicht bloß Sieg, er ist es, weil er sich an den heftet, der der große Sieger ist und in dem wir alle Zeit Sieg haben. Wo Glaube ist, da ist viel gewonnen. Der Glaube sieht weg von dem, was vor Augen ist, er sieht nur auf dem Herrn. Wir kommen zum Schluss. Wir haben gehört, wie Gott sich in Jesus offenbart hat. Und zu dieser Offenbarung gehört, dass der Mensch Jesus zugleich Gott ist. Das wurde in unserem heutigen Predigttext erneut deutlich. Und wir wollen auch bedenken, dass auch wir durch den Glauben an Christus teilbekommen, an den Gaben, die er zu geben hat. Und diese bestehen nicht in religiösen Erlebnissen, aber in der Vergebung der Sünden und im ewigen Leben allein aus Gnade. Sie bestehen des Weiteren in all dem, was Gott uns als seinen Kindern hier in der Welt zugesagt hat. Das gilt umso mehr, als Jesus auch all unseren Kleinglauben und unsere Trägheit, uns auf sein Wort zu verlassen, nicht ansieht. Wenn selbst unser Christsein bedroht ist und wir befürchten, wegen unserer Sünde in der Verdammnis zu enden und wir keine Kraft zum Glauben finden. Dann erhört er selbst die Bitte, Herr, hilf mir. Und weil Jesus Gott ist, kann er nicht nur helfen und retten, sondern er wird auch sein Wort einlösen, welches er uns gegeben hat. Er tut, was er sagt. Und Zeiten des Sinkens im Glauben sind Zeiten des Gebets für uns. Aus dem berichteten Erlebnis hier von Petrus auf dem See ist vielleicht dem einen oder anderen noch aufgefallen, was er versäumte. Zum einen das Gebet, als er auf dem See ging und anfing zu sinken. Erst durch die Gefahr des Ertrinkens wurde er zu einem Bittenden und sein Hilferuf wurde von dem Herrn erhört. Wenn wir Stunden körperlichen Leidens und geistlicher Anfechtung durchmachen müssen, so erfahren wir, dass wir dadurch zum Gebet getrieben werden. Und das sollte auch immer unsere erste Richtung sein, ihr Lieben. Hinschauen auf Christus, ihn anrufen im Gebet. Und das Gefühl der Not ist ein gewaltiger Lehrer für uns. Und in diesen Notlagen sind es des Herrn Gelegenheiten. Wir können also durch Not lernen und der Herr kann in Notsituationen uns helfen und sind seine Gelegenheiten. Finde ich eine wunderbare Aussage. Auch wenn wir Not nicht mögen, aber wenn der Herr uns in diesen Zerbruch führen möchte, dann haben wir uns darunter zu beugen. Und sobald ein kräftiges Gefühl dringender Gefahr uns einen Angstschrei entlockt, hört es das Ohr und das Herz unseres Herrn. Und er zögert dann keinen Augenblick, uns zu helfen, nach seinem Willen und nach seiner Art und Weise und zu seinem Zeitpunkt. Petrus und uns wird damit gezeigt, dass alles nur am Glauben hängt. Zum einen die Verheißung Gottes, wie wir es im Hebräerbrief lesen. Wir haben eine gute Botschaft gehört, wo Gott die Zuversicherung gegeben hat, dass er für den Glaubenden das Heil bereitet habe, da kann das Ziel nicht mehr verloren gehen. Wunderbare Verheißung. Dann brauchen wir die Kraft des Glaubens. Auch hier wieder Hebräerbrief. Wenn wir glauben, gehen wir in die Ruhe Gottes ein. Hier heißt es, fest drin zu bleiben dann auch. Und mit solchen, die das Ziel schon erreicht haben, zu wetteifern. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Seid also Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Dann nennt uns auch der Hebräerbrief noch die Vorbilder. Die sogenannten Glaubenshelden des Alten Testaments, an denen gezeigt wird, wie Glaubenstreue stets den Sieg erringt. Und viertens, immer wieder das Aufschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und hier liegt der Kern der Ermahnung. Abgesehen von aller Glaubenstreue oder Glaubensschwäche, über alle Verheißungen oder Vorbilder hinaus, schenkt und verbirgt uns der Herr Jesus Christus den Sieg. Wenn der Glaube uns erfasst und hält und wiederum von ihm, dem Herrn des Glaubens, gehalten wird. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wir haben nun gehört, dass der Glaube Großes bewegen kann. Und das liegt nicht an Petrus oder an uns selber. Wir haben die Gotteskräfte nie selber in uns. Wir haben sie nur im Glauben. Wir bleiben immer arm, elendig und sündig in uns. Bis zu dem Tag, sei es, dass wir auf natürlicher Weise heimgehen oder der Herr wiederkommt. Der Herr allein ist unsere Gerechtigkeit, unser Reichtum, unsere Stärke. Und sobald wir selbstgefällig auf uns blicken, verlieren wir den Blick auf ihn. Das Beispiel Petrus lehrt uns, immer auf den Herrn zu schauen. Tun wir es dagegen wie er und richten unsere Blicke auf die Schwierigkeiten und Gefahren, wie in den Versen, wie es die Wellen waren und der Sturm war, die dann große Not bereiten, dann werden wir wahrlich darin versinken. Des Herrn Gnade und Güte ist es, trotz unserer Schwächen, die wir oft haben, uns nicht versinken zu lassen. Und dafür wollen wir unseren Herrn loben und danken für diese wunderbare Zuversicht. Ich schließe mit Vers 1 aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefs. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Amen.